klügsten Waldgeister sind die Alräumchen. Langbärtige Männlein mit kurzen Beinchen. Ein fingerlanges Greisengeschlecht. Woher sie stammen? Man weiß es nicht recht. Doch wenn sie im Mondschein kopfüber purzeln, das macht bedenklich an Pissewurzeln. Doch da sie mir nur Gutes getan, so geht mich nicht ihr Ursprung an. Sie lehrten mich kleine Hexereien, Feuer besprechen und Vögel beschreien, auch pflücken in der Johannisnacht das Kräutlein, das unsichtbar macht. Sie lehrten mich Sterne und Zeichen deuten, sattellos auf dem Winde reiten, auch Runensprüche, womit man ruft die Toten hervor aus ihrer Gruft. Sie haben mir auch den Pfiff gelehrt, wie man den Vogel schlecht betört und ihm die Springwurz abgewinnt, die Anzeige, wo Schätze verborgen sind. Die Worte, die man Schätze graben, hinmurmelt, lehrten sie mich. Sie haben mir alles expliziert. Umsonst hab nie begriffen die Schatzgräberkunst. Wohl hatte ich derselben nicht nötig, der Mann. Ich brauchte wenig und konnte es bezahlen. Besaß auch in Spanien manch luftiges Schloss, wovon ich die Revenuen genoss. Oh, schöne Zeit, wo zu grünen Triumphespforten sich zu Wölben schienen die Bäume des Waldes. Ich ging einher, begrenzt, als ob ich der Sieger wäre. Die schöne Zeit, sie ist verschlendet. Und alles hat sich seitdem verändert. Und ach, mir ist der Kranz geraubt, den ich getragen auf meinem Haupt. Doch seit der schöne Kranz mir fehlt, ist meine Seele wie entseelt. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber himmlischer, herzlichen Dank. Mit diesem kurzen Auszug aus der langen Ballade Heinrich Heines, die den Titel Waldeinsamkeit trägt und eigentlich den tief einschneidenden Wendepunkt im Gedicht umfasst, möchte ich Sie grüßen an diesem Abend. Die klügsten Waldgeister, das stellte das lyrische Ich klar, das sind die kleinen Zwerge, die Alräunchen, die alle an Fähigkeiten besitzen und diese sogar im Überfluss. Auch sind sie Vermittler und bringen den jungen, staunenden Ich bei, was sie selbst können. Dann schweift das Ich ab, emanzipiert sich, stellt fest, alle Studien, alle Kunst seien bei ihm und um ihn umsonst. Suffisant ist da der Sprachscherz an dieser Stelle, dass das lyrische Ich erklärt, die Schatzgräberkunst niemals ganz durchdrungen zu haben. Um eine Betroffenheit gar nicht erst aufkommen zu lassen, fährt es fort, gibt an, tut groß und darüber, über die Entfernung von seinen früheren Inhalten, bricht etwas in ihm. Es stellt eine Entseeltheit fest, die ihm im Fortgang des Gedichtes eine völlige Entfremdung von allen einst so gut gekannten, geliebten Wesen in der Waldeinsamkeit einbringt. Dies ist der von Heinrich Heine so bildreich, so abweichelnd eingefangene Verlust der Jugend- und Imaginationskraft. Mit Schrecken sieht ihn die Nixe an, die am Fluss sitzt, der, wie könnte es anders sein, in diesem Moment dem Styxe gleicht. Tot, blass und stumm, wie ein Bild von Stein sitzt sie da, scheint tief in Kummer versunken zu sein. Mitleidig trete ich zu ihr heran, da fährt sie auf und schaut mich an und sie entflieht mit entsetzten Mienen, als sei ihr ein Gespenst erschienen. So endet Heines Waldeinsamkeit nach stattlicher Strophenzahl und lässt ihren Leser zerrüttet, aber mit großem Staunen auf der durchlittenen Coming-of-Age-Story in der Ballade zurück. Wir haben ein lyrisches Ich sich in den Wald zu Geistern und Tieren vor dem inneren Auge flüchten sehen, um dem gelben Menschenneid in grüner Waldeinsamkeit zu entgehen. Jung ist das lyrische Ich ein Anziehungspunkt für die Elfen und Salamander. Es lernt und lebt als Besucher, bald als Einwohner in der Sphäre der Übergänge, des Sinnlichen. Es ist frei und von Materiellem zunächst völlig unbelastet. Nur sein sprunghafter Charakter verändert den Fokus auf die einzeln aufgeführten Wesen. Irgendwann kommt es zum Bruch. Eine Reife setzt ein, die die Zauber schwinden lässt, das Blickfeld einengt. Die, ich möchte sie perforierte Stelle im Text nennen, denn hier schlägt der Text einen traurigen Haken für seinen Leser. Diese Stelle, die habe ich für Sie rezitiert. Ich kann sie auswendig sprechen seit meinem 7. Lebensjahr. Und ich habe sie wieder und wieder im Kopf, wenn ich darüber nachdenke, was wohl Wendepunkte, was Grenzüberschreitungen in der eigenen Lektüreerfahrung und im eigenen Schreiben waren und sind. Ich beschäftige mich mit dem Schreiben derer, die eigentlich nicht mehr schreiben, es nie konnten, von denen nie Text erwartet wurde. Es ist dies Schreiben unter der Erwartung, da
daneben, dem Weltgeschehen parallel gemacht. Oft eine Irritation, aber meist eine unglaubliche Offenbarung. Unter anderem spreche ich von psychisch kranken Menschen, von alten Menschen, von Kindern, von Künstlerinnen und Künstlern anderer Produktionsfelder, die als Autoren Texte produzieren und der Öffentlichkeit vorstellen. Sie stellen sich mit diesen Texten vor, so wie der Autor stets um den Text herum leuchtet, egal ob er nun seine Identität in ihn eingehen lassen möchte oder dies mit jeder Faser ablehnt. Der Text an sich verrät seinen Autor. Ich bin ein Dichter der Sprachkenntnisse und deutschen Wortlaute. Das Ehrenkreuz wurde mir gesendet vom österreichischen Bundesministerium. Der Georg ist bekannt und berühmt in allen deutschen Talsohlen und Wetterlagen. Mit diesen Worten nahm der Südtiroler Autor Georg Paul Michel 2010 seine Auszeichnung entgegen. Sein Ton im Schreiben ist unverblümt, direkt, oft kaustisch in dieser Kompromisslosigkeit, was den Autor Paul Michel zu einem durchweg kritischen Beobachter macht. In anderen Zusammenhängen würde er ausschließlich mit dem Stigma seiner geistigen Behinderung genannt werden. In der Literatur hat er sich einen Raum geschaffen. Er gilt als einer der berühmtesten Schriftsteller Südtirols. Ein anderer Autor, der im Gegensatz zu Paul Michel sehr langsam nur zur Sprache gefunden hat, wie an eine Lichtquelle heran, ist Birger Selin. Ein Berliner Autor, der Autist ist und von dessen ersten Texten Peter Bixel sagt, dass man hier einem Autor zusehe, wie er buchstäblich um die Sprache ringe. Der seit seinem zweiten Lebensjahr völlig verstummte Selin fing an, mit gestützter Methode Texte zu erfassen, verfassen. Dabei ist eine zweite Person intensiv in den Schreibvorgang involviert. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist, wenn ein Autist oder wenn jemand, der nicht mehr selbst tippen kann, geführt werden soll, ist gestützte Kommunikation so, dass der Begleiter seine Hand unter das Handgelenk des zu Führenden legt und ihn so quasi über die Tastatur trägt und so, dass der Betroffene nur noch mit dem Finger einzelne Anzeichen geben muss, was er gerne gedrückt hätte. Das ist natürlich ein Verfahren, bei dem einige dann sagen in der Medizin, naja, wenn da mal nicht der Begleiter quasi tippt und schreibt und vorgibt, aber so oder so. Dabei ist eine zweite Person intensiv in den Schreibvorgang involviert. Egal wie umstritten, wie durch Verlagshand editiert seine Texte und ihre Produktion sein mögen, es ist ein großes Buch entstanden, 1993, verlegt bei Kiepenheuer und Witsch, und hätte ich es 13-jährig bei einem langen Dissertationsforschungsaufenthalt meiner Mutter in Berlin nicht gelesen, ich wäre niemals Lyrikerin geworden, hätte nie dem Schreiben so viel Raum gegeben. Ein Zitat von Birger Selin. Auch ein Stummer will sich artikulieren. Auch er hat ein Recht auf Sprache. Ohne Sprache sind wir tote, isolierte, ausgestoßene Apparaturen. Eine wichtige Arbeit, Stummen die Sprache bringen. Zitat Ende. Dies schreibt Birger Selin am 27.02.1992. Ein Jahr später erscheint das Buch, in dem er erklärt, kein in sich mehr sein zu wollen. Und während man liest, fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Peu à peu öffnet sich der Sprach- und Gedankenraum eines jungen Menschen, der nur in sich lebt, der jedwede Beziehung zur Außenwelt kaum erträgt, jeden Tag sensorisch und mental an völliger Überforderung zu zerbrechen droht, und doch gelingen ihm mit der Zeit Texte von so großer Klarheit, Präzision und Introspektion bei gleichzeitiger Ich-Übermittlung, dass es eine Wende markiert, wenn man es durchliest und ein wenig in der Tasche durch die Tage trägt, die sich an das Ende der Lektüre anschließen. Ich trage es seit meinem 13. Lebensjahr mit mir herum. Für Birger Selin habe ich Gedichte geschrieben, so sehr ist diese erste echte Lektüre meines Lebens in mir präsent. Für Birger Selin. Narziss und Echo. Hallo, hallo. Ist da wer? Da wer? Willst du mich? Willst mich? Verwirren, irren? Mein letztes Wort. An dich, dich. Wird sein? Nein, nein. Le petit garçon platonique. Dieser kleine Junge, den hätten wir länger brüten wollen. In den vier Mutterwänden, der Bauch jurte, una volta mas. Als er kam, war es Sonnenfinsternis, war Eclipse Gehirn und halb verschattet, das Verstehen aller daran Beteiligten. Wer war beteiligt? Dieser kleine Junge ist ein ständig fort, halbwegs hier übersteuert, analog ubiquus. Die Gleichzeitigkeitsperson von Welt, Arztsprech so sonderbar, an ihm wird klar, wie unerträglich diese Welt für Fühlende. Besonders suchend fand man im Dickicht, unter Blättern, Stauden, auch ein Wort, savant geschrieben, savage gemeint. Der kleine Junge, Französisch spricht er nicht. Der Eiffelturm ist ihm nur Stahl und Konstruktion. Ihm helfen Tastatur und Schreie, Schreie, Schlag um Schlag. Es ist, als ob da einer uns erkannt. Am Höhlenfeuer, Innenwand gewölbt. Ein Schatten. Schrieb ich vor Zeilen nicht Eclipse? Für Birger Sellin sprach Gigant. In der Vorbereitung auf diesen Vortrag habe ich mehrere Listen angelegt. Immer wieder begonnen, aber nie richtig zu Ende geführt. Ich wollte das aufführen, was große Brüche, Umwendungen, neue Hingewandtheiten, neue Leidenschaften geweckt hat, aufzählen. Es standen darauf immer wieder East of Eden von John Steinbeck, Marcel Beyers Menschenfleisch, Henning Boetius' Ich ist ein anderer, die Bibel, der Talmud, Stephen Kings Es und Salem's Lot. Das Beruhigende dabei, es gibt sie tatsächlich, biografische Stationen, in denen eine Wende, wenn nicht direkt durch, so doch unbedingt mit Lektüreerfahrung verknüpft war. Ich will Ihnen ein paar davon schildern. Erstens, Hören. Das Aufwachsen in einem Bauernhaus in Oberfranken ist eine kalte Angelegenheit. Dicke Mauern und ein Leben auf 3 Etagen sorgen für verdunkelte Lebensprozesse. Das große Haus enthielt die Kunstsammlung meines Vaters, die später Grundstock für das Museum für konkrete Kunst in Ingolstadt wurde. Meine Mutter und mein Vater saßen in großen, weit voneinander entfernten Arbeitszimmern, umgeben von Schriften und Büchern, beides Refugien angefüllt bis zum Rand und Gottlob warm. Ein anderes warmes Zimmer war das obere Bad, in dem es Abendritual war, dass meine Mutter ein Schaumbad einließ, dort hineinstieg und begann, mir, die ich vor der Wanne auf dem Boden saß, vorzulesen. Die erste Lektüreerfahrung bzw. die erste Erfahrung mit Lektüre ist immer noch die des Lauschens. Mit Mutters Schaumbadaufenthalt vermittelte sich mir die Grimmsche, Bechsteinsche und Haufsche Märchenwelt, lange Gedichtzyklen von Schiller, Heine und Rückert, griechische Mythen nach Schwab und später das Gretchen Sackmeier, der wunderbaren Christine Nöstlinger. Aus dem Eindruck dieser Zeilen stammen wohl Märchentexte. Ich spreche 2. Froschkönig. Wut an Wand, Wunder herab, wild die Nacht. Heinrich der Wagen, ein Band um mein Herz. In einem tiefen Brunnen Goldball schimmern. Mädchen, kalt wie Wasser. Vergessen, Versprechen, gebrochen die Worte. Aus der Kehle die Wünsche emporgebracht. Dass doch jemand käme. Wollen. Erzähl den Frauen vom Spinnen des Strohs, wie sie's lernen, das mit dem Gold. Dann bist du erlöst von den Zeternden, kannst tanzen im Wald und beten. Das Buch in der einen Hand, eine Zigarette mit Spitze in der anderen, das ist das Bild meiner Mutter in Kindheitstagen. Dieses innere Bild sowie das unerschütterliche Selbstverständnis meiner Mutter als Leserin markieren die erste literarische Grenzüberschreitung in meinem Leseleben hinein, ins Lesen nämlich. Zweitens, Gestalten. Das alte Bauernhaus war voller Bilder. Die Schweizer Autorin Zoe Jenny beschreibt auf den ersten Seiten ihres Romandebüts das Blütenstaubzimmer eindringlich die Situation in einer Druckerei, in der Lithografien produziert werden, vor allem dabei den Geruch des kalten, feuchten Steins. Wenn man es einmal gelesen hat, prägt sich der erste Eindruck fest ein, so wie die geschilderte Vaterfigur wohl Lithografien fertigt, in dem schwere Steine aufeinander gepresst werden, so ist man dem Bild, das entsteht, ausgeliefert. Als ich damals, 2007, das so hoch gelobte Buch las, waren es vor allem diese ersten Schilderungen, die mir blieben. Wohl, weil ich eine Verwandtschaft zu dieser Situation wähnte. Die Menschen, die Gedanken, die Ideen in schwerem Stein verwahrt. Mein Vater umgab uns mit vielen, zum Teil sehr großen Werken der konstruktiven Kunst. So hing beispielsweise ein riesiges Nagelbild von Günter Uecker im oberen Wohnzimmer neben anderen großformatigen, wertvollen Arbeiten. Früh war ein Ritual der Besuch in Papas Arbeitszimmer und mit Erlaubnis das Sitzen an seinem Schreibtisch, was ihn amüsierte und sicher fehlte, als ich es einstellte. Stempel, Stifte, leere Blätter, ich schuf wie viele Kinder, die man dem Spiel überlässt, erste Ausdrücklichkeiten auf Papier. Mein Vater sammelte die kleinen Werke, betitelte sie nach meinen Anweisungen und datierte sie. Ein kleiner Abdruck in Sachen Gestaltung oder sagen wir gestalterischen Gestus in der Welt, das ist die zweite Wende in der Lektürebiografie. Während er schreibt. Während er schreibt. Tritt leise auf, während er schreibt. Kommt nicht raus, vor vier, schon halb. Der Tee, die Kinder bereit. Die Scheitel, Zipfel, Säume, eine Gewöhnung ist es. Das gute Porzellan, eine scheppernde Armee, sagt sie und zu den Kindern, nehmt euch ein Beispiel. Das ist der Text, der mir in der Regel besorgte Fragen nach Adoption einbringt. Dabei ist er nur leicht angelehnt an meine eigenen Erfahrungen. Im Ganzen handelt es sich um die Schilderung der Abläufe im Hause der Familie Thomas Manns. Drittens, auswählen. So ein Landkindleben ist, entgegen weitläufigen Annahmen, eine völlig unromantische Angelegenheit, die im Rückblick, wohl weil auch von außen gesehen, stark verklärt wird. Vor dem inneren Auge bukolisch war es oft eine Tristesse zwischen Feuerwehrlöschteich, Tante-Emma-Laden, nie geleertem, nie befülltem Kaugummiautomaten an einer alten Scheune und Maibaumfeuer. Die meisten Kinder, die auf dem Dorf aufwachsen, haben zahlreiche technische Gimmicks in ihren Zimmern, wo sie auch die meiste Zeit verbringen. Nichts Erntehelfer, Spaziergänger, fleißiger Radfahrer. Der junge Mensch ist ein stummer Stubenhocker. Ich weiß das, weil ich als Tante von 14 Nichten und Neffen oft Besuch habe und diese Teenager vollkommen damit einverstanden sind, sich nur in meinem Gästezimmer aufzuhalten, als hätte sie die Anreise bereits vollständig und nachhaltig ermattet. Fragen nach dem Befinden, der Antriebslust für gemeinsame Aktivitäten werden kaum beantwortet. Diese Besuche sind seltsam. Ich erinnere mich aber, dass der Aufenthalt in meinem eigenen Zimmer als das Refugium für Träume zukünftiger Szenarien, Lebensentwürfe sehr wichtig war. Darin gab es Bücher, aber vor allem und recht früh einen Fernseher und in ihm Monsterfilme, Horrorgenre, Mystery. Das Sehen dieser Filme war die Heldentat des späten 80er, frühen 90er Kindes. Der Bericht davon an der morgendlichen Bushaltestelle trug zur Mythenbildung über die gesehenen Stoffe bei. Held wurde man durchs Aushalten der Härte, wie überall. Das war die Wahl zwischen den Medien, die zur Verfügung standen, Bücher oder bewegte Bilder. Im Arbeitszimmer meiner Mutter, wo ich oft meine Hausaufgaben machte, während sie Stunden vorbereitete für die Schule, las ich Gedichte. Zwei meiner frühen Lieblingsgedichte, mit denen ich mich gegen die Welt wappnen konnte, waren Peter Hacks Ladislaus und Kommkalinchen, sowie das Gedicht Janusz Korczak und die Kinder. Beides balladeske Gedichte, schildert das eine die innige Verbundenheit eines Landsknechts mit seiner Maus, deren Reißaus ihm die Gräuel des Dreißigjährigen Krieges erspart, das andere die Liebe des polnischen Arztes Korczak zu den ihm anvertrauten jüdischen Kindern und seine Begleitung der Kinder ins Gas von Treblinka am 5.8.1942. Diese und andere Gedichte, wie der erwähnte Heinrich Heine mit dem Buch der Lieder, waren meine tägliche Lektüre. Die Texte waren mir so wichtig und so privat in der Rührung, die sie mir schenken, dass ich über sie und die unmittelbare Erfahrung der Lektüre zu schreiben begann und heute noch meine, nicht damit aufgehört zu haben. Vor allem das Thema des Holocaust war früher Gegenstand im Gespräch mit meiner Mutter. 11-jährig stand ich in Auschwitz und sah, wusste bereits und begann langsam zu verstehen, was bis heute und gerade heute wieder völlig unverständlich bleibt: die Maschinerien der Entmenschlichung und des Tötens. Monolog. Ich habe Diamanten in deinen Rocksaum genäht, damit du Brot kaufen kannst. Ich habe das Schlaftier in den Rucksack gesteckt und ein Glas Marmelade dazu, aber pssst. Ich habe deine Unterröcke unter das Laken gerollt, entpacken musste sie schnell. Ich habe die Papiere in diese Tasche ganz unten gestopft, dass auch ja nicht du weißt. Ich habe ein wenig Geld in den Mantel gestickt, vielleicht kannst du ja. Ich habe Großvaters Uhr in die Vase beim Fenster, sie sollen dich nicht aufhalten. Ich habe einen Stift in dieses Kuvert und einen Brief dazu gesteckt an den Onkel, gib ihn ihm. Ich habe den Stern von der Jacke abgetrennt, so ist es besser. Ich habe die Sterne alle verbrannt, jetzt ist jede Nacht schwarz. Mir scheint, ich habe alle Ratschläge ausgesprochen, denn ich habe keine mehr. Ich habe Diamanten in deinen Rocksaum genäht, aber... Und es war ein Tag und der Tag neigte sich und es war Stehen und es war Warten und es war eine Masse und es sah aus wie ein Meer. Und es waren Männer und es waren Frauen und es waren Kinder und es roch nach Leder. Und es waren Koffer und es war Dampfen und es waren Münder und es war das Wort. Und es war Stumpfes und es war Taubes und es waren Groß und es waren Mäntel und es waren Hunde und es war Wimmern und es war Weinen und es war ein Zug. Und es waren Waggons und es war eine Rampe und es war Eile und es hieß hinein und es war Drängen und es war wieder Eile und es war Härte und es war der Ton und es waren Hände und es waren Blicke und es waren Minuten und es war Enge und es war kein Raum und es war bald Nacht und es war ein Scherz, denn sie waren wie Rinder und es war ein Riegel und es war ein Ruck und es war Fahren und es war keine Luft und es war Nacht und es war Zeit und es war zu lang. Und es war Flüstern und es war Raunen und es war Mutmaßen und es waren Fragen und es war Hitze und es war zu eng und es war wieder Weinen und es war ein Eimer, es waren vier Ecken und es war ein Geruch und es war eine Scham. Und es waren Stunden und es waren Stunden und es waren Stunden und es waren Stunden. Und es war Durst und es war Wirre und es war Sinken und es war Lehnen und es war ein müdes Gebet und es war trübes Wasser aus der Kelle und es war ein Ruck. Und es war ein Lauschen. Und es war eine Hoffnung, und es war eine Sprache, und es war ein Land, und es waren Stunden, und es waren Stunden, und es waren Stunden, und es waren Stunden, und es waren Ahnungen, und es waren Gerüchte, und es war ein Feuer, das lief, und es waren Fetzen, und es waren Worte, und es war sicher nicht wahr, und es war ein Ruck, und es war wahr, und es war ein seltsamer Name. Au. It's. Ja, also wir hätten nicht mitgemacht. Bei dieser Sache hätten wir nicht mitgemacht. Wir hätten uns enthalten, wären zu Hause geblieben, bei den Frauen, den Kindern, den Häusern, den Herden. Wir hätten nicht braun getragen und die Haare gescheiten, diesen unvorteilhaften Schnauzer getragen. Wir hätten nicht Sieg gerufen und Halt gewünscht. Wir hätten nicht laut geschrien, wir wären Swingtanzen gegangen. Doch halt, wir waren ja Swing-Tanzen und Boogie-Woogie-Frauen über die Schultern werfen. Wir waren ja Shimmy- und Quickstep-Tanzen. Wir waren bei Nacht, wenn wir am Tag durch die Straßen jagten. Wir waren bei Nacht, wenn der Tag uns vor die Rohre laufen ließ. Wir waren bei Nacht, wenn die Essensmarken ausgespart hatten. Waren bei Nacht, wenn wir nie an unsere Töchter ließen. Bei dieser Sache hätten wir nicht mitgemacht. Bis wir sahen, dass der Pfarrer und der Lehrer auch irgendwie mitmachten und die Frau, bei der wir ins Bonbonglas greifen durften, bei dieser Sache hätten wir nicht mitgemacht. Ich sag dir, ich hätte keinem die Zahnbürste in die Hand gesteckt und hätte gesagt, schrubb die verdammte Wiener S-Bahn. Hätte nicht gesagt, nur einen Koffer und die Sachen kriegen sie wieder nach der Desinfektion. Hätten die schneller zu den lahmen Alten, wenn ich du links, deine Schwester rechts gesagt, hätte nie dem Herrn Jakob ins Gesicht gespuckt. Doch nicht gesagt, dass ich nicht unterschrieben hätte. Im falschen Moment an falscher Stelle ein Kreuz, ein Ja angebracht hätte. Nicht gesagt, dass ich nicht einmal zu viel geschwiegen, als einmal zu oft den Mund aufgemacht hätte. Nicht gesagt, dass ich bei dieser Sache nicht mitgemacht hätte. Irgendwie nicht gesagt, dass ich nicht mitgemacht hätte. Viertens, Theatern. Wie wahrscheinlich viele Jugendliche begann ich mit Begeisterung Theater zu spielen. In mehreren schulischen und außerschulischen Gruppen. Meine erste Sprechrolle war die des Dr. Purgon im eingebildeten Kranken von Molière. Ich weiß noch genau die Reihenfolge der Krankheiten, die ich dem Patienten zum Fluch nachrufen sollte. Bradypepsie, Dyspepsie, Apepsie, Lienterie, Dysenterie, Hydropesie. Und nach der wünschte ich den Tod selbst, aus eigenem Verschulden, aber bitteschön nicht auf ärztliche Fehler zurückzuführen. Monologe und Theaterstücke lernte ich auswendig, nicht viel ist geblieben, außer zahlreicher Musicalstücke und diesen Text von Walter Jens. Es handelt sich um den Prolog, den Jens der Schauspielerin Ida Ehre für das Stück Die Friedensfrau, erschien 1986, geschrieben hat. Prolog für die Schauspielerin Ida Ehre. Als Lysistrate in einem Sessel sitzend. Seltsames Volk, die Dichter. Nathan, König Philipp, Lear, der greise Faust. Nur Männer. Alles Männer. Ja, wenn einer über 60 ist, ein Schauspieler, dann tut er gut daran, ein Mann zu sein. Denn eine Frau, ich nehme den Dürrenmatt und ein paar andere Poeten aus, sehr viele sind es nicht. Denn eine Frau, sag ich, die nicht mehr Gretchen oder Minna und auch nicht mehr Marthe Schwertlein ist, die darf in Nebenrollen greinen, darf als alte Dame, Tante oder Nachbarin die Hände ringen, so. Ein bisschen seltsam schon, verwirrt und liebenswert, während die Männer ihren großen Auftritt haben. O armer Lear, mein edler Philipp, weh, der König hat geweint. Papalapap. Als ob der weise Jude Nathan nicht genauso gut in aufgeklärter Zeit von einer Frau zu spielen wäre. Und der Geizige nach Molière erst recht sind etwa nur die Männer Knicker. Als ob, da wir schon mal beim Okkupieren sind, wird gleich ringsum geplündert, Aristophanes Lysistrate nicht besser einer Älteren anstünde, einer Dame, die zu überzeugen weiß und Menschenkenntnis, Weisheit und Geduld vereint, als einer noch so schönen jungen Frau. Es wird also Zeit, es wird höchste Zeit, dass wir uns unsere Rollen selber machen, wir Stiefschwestern der Stückeschreiber. Schaut mich an und entscheidet selbst, verehrte Damen, liebe Herren, wenn ihr die Stück gesehen habt, ob eine Jüngere als ich so überzeugend Frieden schaffen kann, dass jedermann mir es nachtun müsste. Vorhang auf, das Spiel beginnt. Seit diesem Text und der zunehmenden Erfahrung seiner Wahrheit und erschreckenden Beständigkeit als kulturpolitisches Zeugnis und Genderpolitikum ist mein Schreiben eindeutig feministisch, eindeutig humanistisch. Jäger. Jäger, du bringst Kuchen und Wein, triffst den Wolf. Der macht seine Hose auf und sagt, fass hinein. Dabei steht er nur knapp neben deinem Autofenster. Und du betest, er möge nicht feststellen, dass ein gedrückter Knopf in deinem roten Ford nicht automatisch heißt, dass der Wolf dich nicht vom Weg abbringen kann. Endlich lässt sich der Schlüssel ins Schloss stecken, du drehst ihn und startest. Da knurrt der Wolf, dass du bleiben musst, der Großmutter wegen. Seine Schnauze wäre so groß, mit der würde er sie fressen, kriegt er nichts vom Kuchen, vom Wein. So fängt diese Ehe an, denn du bleibst. Und er isst deinen Kuchen, trinkt deinen Wein nie ganz, hebt sich immer noch etwas für die noch schlechteren Zeiten auf. Es dauert Jahre, bis einer kommt, der der Großmutter und dir das Nötige beibringt, natürlich heimlich nach der Arbeit, auf einem Schießstand, im Wald, außerhalb der Stadt. Als dann aber wieder einmal Kuchen und Wein auf den Tisch sollen und du partout nicht vorsetzen und dekantieren, die Röcke nicht hoch und die Beine nicht breit machen willst, fallen Schüsse. Und wenn er nicht gestorben wäre, so lebte er noch heute. Es vergehen Jahre, bis ein Brunnen gefunden ist, tief genug die Dinge darin vergehen zu lassen. Fünftens, Englisch lernen, Englisch sprechen. Als Grundschülerin war mein Vater für längere Zeit Gast des Max-Kade-Instituts in Los Angeles und so verbrachte ich ein Schuljahr im Sunny State of California, dann noch in Fayetteville, Arkansas und viel Zeit in New York City. In den wohl prägendsten Jahren war ich in den USA wohnhaft, denn ich habe viel linksliberalen Geist der Städte dort aufgenommen, bin Amerikanophil, ein Opfer meiner Begeisterung für Design, Pop- und Filmkultur der USA, aber vor allem liebe ich die Lyrik und auch die Prosa der Amerikaner, angefangen mit William Cullen Bryants Visionen von Transzendentalismus, Emily Dickinsons erstaunlichen Gedichtnotizen zur Welt und allen Beobachtungen in ihr. Die unglücklichen Frauen Dorothy Parker, Anne Sexton und Sylvia Plath haben mir wahrscheinlich viel zu früh Abgeklärtheit und Desillusion, aber auch Achtung vor dem Sprachwitz und der Kraft der eigenen Biografie beigebracht. Sehr gerne lese ich die Dichter, die sich selbst zur Generation 2000 zählen, deren Texte die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts dominierten, Joyce Carol Oates, Richard Brautigan, Robert Hass, Mark Strand, dessen Gedicht Keeping Things Whole wohl eines der schönsten ist, das ich kenne. Keeping Things Whole. In a field, I am the absence of field. This is always the case. Wherever I am what is missing. When I move, I part the air, and the air moves in to fill the spaces where my body has been. We all have reasons for moving. I move to keep things whole. Fast eine Superman-Attitüde lässt das lyrische Ich da durchscheinen. Es versteht sich als Omphalos des Weltgeschehens, der Physik. Wohl aus meiner Begeisterung für die illustrierte Hybris hier kommt auch meine Verehrung für Comicautoren wie Stan Lee und Jack Kirby, die unter anderem den grünen Incredible Hulk erfanden, der mein absoluter Favorit ist. Der Physiker Bruce Banner wird bei einem Unfall von Gammastrahlung getroffen. Seine DNA verändert sich schlagartig und nachhaltig. Wann immer ihn nun etwas echauffiert, so wird er riesig und grün und entwickelt gewaltige Kräfte. Der Hulk ist Ausdruck seines inneren Wesens. Er ist Anarchie in Gestalt, brutale Kraft ohne Kontrolle und damit Exempel für die Folgen menschlicher Forschung und Manipulation durch die Naturwissenschaften. Die englische Autorin Jeanette Winterson hat aus ähnlichen Unbehaglichkeitsgefühlen gegenüber der Welt der Forschung und der Natur des Menschen den Mythos vom Weltenträger Atlas neu geschrieben. In ihrer Adaption, die den Titel Weight, also Gewicht, trägt, ist es das Kapitel um die Hündin Laika, die zur Gefährtin des einsamen großen Mannes wird, das mich so lange schon beschäftigt. Woof! Atlas heard of the death of Heracles. It was the last thing he heard from Olympus. No one told him the old gods had vanished or that the world had changed through a pale savior on a dark cross. Time had become meaningless to Atlas. He was in a black hole. He was under the event horizon. He was a singularity. He was alone. The planet Mercury takes only 88 days to orbit the sun. But a single day on Mercury lasts as long as 176 Earth days. A mercurial year is only half a day. Time passes slowly and quickly here. So it was for Atlas, for whom forever and never had become the same thing. He was part of the galaxy now, part of a celestial city of millions or billions of stars, gas and dust bound together by their gravitational pull. In this vast city, no two clocks kept the same time. It was impossible to make an appointment. While Mercury flew around the sun in days, Saturn took only nearly 29 years. And there were other planets now, unknown to the Greeks. Jupiter, Neptune, and Pluto made time a watchword for immortals only. A single year on Pluto counted up 248 of the Earth's. Pluto, lord of the underworld, was in no hurry. Atlas did not know how long he had been here. Then the dog came. She was a good dog, a faithful dog, a trusting dog, who loved her master and obeyed him when he put her inside a tiny capsule and strapped her so that she could not move. She was afraid, but she believed in him. She was his dog. When the Russians blasted Laika into space in 1957, they knew she wasn't coming back. An automatic hypodermic would poison her after 7 days. She would orbit in her Sputnik until the universe stopped. When they closed the lid on Laika, she trembled and her mouth went dry. There was water in a tube and she had been taught to drink from it. There was food too, but she didn't want water and food. She wanted her master and night and quiet and all of this not to be. She was patient. She would have gone to the ends of the earth for her master. Instead, she went into space. Atlas had retreated so far into his mind that he did not notice the strange pod buzzing around him. Then he saw a little face at the thick sealed window. For a moment, his heart leapt. Was it Heracles? Heracles transformed into his own thought? The only one he had ever had? The why question that he had silenced by hitting his head against as many brick walls as he could find? As the pod came around again, Atlas freed one of his hands from his monstrous burden and caught it. It lay there, like a lamed insect in his palm, and there was something inside. Atlas cracked open the Sputnik and found Laika. Strapped down, unable to move, partly bald, with fear and covered in sweat and urine and her own feces. With infinite care, Atlas freed the dog, set it down safely on nothing, and gave it water to drink. The speck-sized dog in the star-stretched universe licked the giant's hand. At that moment, the needle in the pod moved to inject its victim, but it was too late. Laika was free. Atlas knocked the pod aside, the silly thing of tin and wires, and Laika crawled unsteadily up his arm until she found a place to sleep in a hollow of his shoulder under the wavelength of his hair. Atlas had long ago ceased to feel the weight of the world he carried, but he felt the skin and bone of this little dog. Now he was carrying something he wanted to keep, and that changed everything. Sechstens, es mit dem lieben Gott zu tun haben. Wohl über die Beschäftigung mit dem Holocaust hat sich die Frage nach Gott immer weiter für mich gestellt. Ich bin katholisch getauft, ich habe die Sakramente der Kommunion und der Firmung empfangen, ich bete und schreibe über Gott und meine Haltung zum Erschaffen und Erschöpftsein. Ich bin ironisch, das will ich mir von Heinrich Heine abgeguckt haben, und ich bin ergebend ehrlich, wie ich es von Rosa Ausländer und auch Mascha Kalecko kenne. Hoffentlich bin ich auch witzig, denn meine größten Vorbilder haben Humor. Die Lektüre der Bibel, das laute Vorlesen, hat mich in der Schule vor einer Sprechhemmung befreit. Ich hatte mir bewusst die Bibel ausgesucht für meine nachmittägliche Selbsttherapie. Fest davon überzeugt, dass Gott mich doch auf keinen Fall beim Vorlesen seiner Schriften sabotieren und mich stolpern lassen würde. Schließlich gefällt es keinem Autor und damit keinem Evangelisten oder Briefeschreiber, wenn sein Werk inhaltlich oder klanglich zerfleddert wird. In den Lautgedichten Eugen Gomringers, in den wenigen, aber zeugnishaften Herzstücken der Lyrik von Selma Meerbaum-Eisinger, im Tagebuch der Jüdin Etty Hillesum, die wachen Herzens und tiefst gläubig in ihren Tod in Auschwitz ging, obwohl sie noch hätte entkommen können, in heiligen Geschichten und großen Lexika und Enzyklopädien, Atlanten und auch musikalischen Partituren, lese und höre ich meinen Gott. Mein der kleinen Schiffe Boote genannt, Kähne genannt, der Fähnchen in Käse, Häppchen und Wurstsalat, der verhungerten Kinder, der sieben Fetten, der sieben Mageren, der Jahre und Kornspeicher, der Ebben- und Flutzustände, der Ebben- und Flutzuständen, der Ebben- und Flutzustände, der Wassertrinker und Fischeesser, der Schießscharten, der wirklich guten Lieder, der Abschiede, der Wassereinlagerungen, der Wunden in Händen und Füßen, der Krone aus Dornen der Juden, der anderen, der Tampons, der faltbaren Pantyliners, der Haken und Ösen, der Nadelöhre, der Gleichnisse, der Zahlen 1 bis 10, der Zahlen hoch 2, der Bastkörbchen im Schilf, der weisen Sprüche, der Urteile des Salomon, der Löwen und Löwengruben, der Tambourine, der Esel und der Männer in Bäumen, der Palmenzweige, der rohen Eier, der Sitte, der Scharfschützen, der Tempelvertreibung, der Opferung, der Tabernakel, der Söhne des Mannes aus Ur, der Väter, der Männer aus Ur, der Einschläferung, der Erweckung und Reinigung, der Riten, der Frauen, der großartigen Huren und genetisch sortierten Kinder, der Filmemacher und Erzähler, der Seele, der Salzkammern, der Tropfsteine und Archen, der Tiere von A bis Z und derer zwei, der Vertreibung, der schweren Geburt, der Kain und Abel Bruderschaft, der Bundesliga, der leeren und vollen Züge zu und von dir, der Schikanen, der Schärfe und Züngigkeit, Küsse und des Thomas, der Mädchenorchester zu Propagandazwecken, der ersten Bilder der kleinen Füßchen in Frauenbäuchen, der ersten Schreie, der ersten Schritte, der ersten Noten, der ersten Lieben, der ersten Tanzstunden und Abschlüsse, der ersten Momente, der letzten Momente, der Salbungen, Ölungen und ja, der Mitte und des Lichts, der Kürzungen, der Verlängerungen, der Abschottung und Weitung, der Trennung und der Schöpfung, Gott. Gottes Sohn kommt im nächsten Gedicht nur augenscheinlich schlecht weg. Glauben Sie es mir? Man sieht's. Die Messe biegt in ihre 40. Minute, als gewandelt wird. Das Wasser in Wein zu Blut, das Brot als Hostie zu Leib. Glockenklingel, Ministrant tritt immer hinten auf die Kutte, wenn er sich erhebt. Da ist viel Leib am Werk. Jesus, ein Fremder an einem Holzkreuz, hat einen schlimmen Schnitt in der Seite. Seit tausenden Jahren verbindet den keiner. Das ist schon fahrlässig. Ein Mann wie ein Briefkasten dadurch. Kummerkasten aus Holz mit Schlitz. Gut, dass hier alles gewandelt wird. Werden Sorgen Gesänge. Eine grundsätzliche Schilderung des Glaubens an Schöpfer und Schöpfung war mein Anliegen, als ich diesen Golem-Text schrieb. Es sprach der Rabbi Löw: Zeig Füße, Hände, den stirnflachen Schädel und lass dich berühren, dich gar beschreiben. Mit dem Aleph um Wahrheit und Tod, Atem und Chaos. Dann sorge für Ruhe im Viertel, zieh aus den Brunnen die Vergifter, hol mir die Töchter aus den Betten ihrer Schänder. Ich weiß, du bist mein noch nicht, aber bald. Wo du trittst, tönt die Erde voll Himmelsmacht. Wie es immer ankommt, auf das eine Zeichen, das dich komplett sein lässt oder eben kurz davor. Mein Versprechen? Ich will dich brennen, wenn alles erledigt ist. Es wird nie sein. Dann sind wir Töpfer und Topf, ich dein Schöpfer, du am Schopf. Siebtens, Bilder, Werke, Filme. Der Maler Paul Klee hat 1938 ein Werk, ein Bild präsentiert, das den Titel »Der Anfang des Gedichts« trägt und eine auseinandergestobene Buchstabenmenge zeigt, die schwarz auf weiß und luftig arrangiert wurde. Die Vielzahl an Xen verrät, dass es sich nicht um einen zersplitterten Text handeln kann, sodass die Suche nach Semantik an anderer Stelle im Bild fortgesetzt wird. Da bemerkt der Betrachter Zahlen, die an den wenigen verstreuten Worten eine Reihenfolge festlegen. Es ergibt sich 1, so, 2, Fang, 3, es, 4, heimlich, 5, an. So fang es heimlich an. Ein Zeichen, das ein kleiner Ast, eine Rune, ein erfundenes Schriftzeichen sein könnte, findet sich im ganzen Sammelsurium und fast begründet seine Präsenz die Idee einer Landschaft aus Schrift. Genau genommen bin ich in so einer Landschaft aufgewachsen. Geheimnisvoll manchmal und erschaffen und begärtnet durch meinen Vater, den Dichter, und immer wieder vermittelt und getragen durch meine Mutter, die Germanistin. Das Verhältnis zur Literatur war ein vollkommen normalisiertes, wir hätten nicht unaufgeregter über das Wetter sprechen können. In ein paar Texten habe ich mich dazu bereits geäußert, überhaupt spreche ich ja oft über das Klima der Lettern in meinem Elternhaus, auf meinem Dorf, in meiner Kindheit und bin meinen Eltern, die ja von diesen Berichten direkt betroffen sind, dankbar, dass sie mich lassen. Das Gedicht von Emily Dickinson, Ample Make This Bed, das William Styron in seinem unendlich traurigen Roman Sophies Entscheidung zitiert und alle Texte Robert Frosts, die auch in Dead Poets Society, dem Film, in dem Robin Williams den legendären Lehrer Mr. Keating mimt, der seinen Jungs in der strengen katholischen Boarding School das freie Denken beibringt, mit Walt Whitmans Barbaric Job und dem aufständischen Captain, My Captain, sind mir wichtig, denn sie haben mich an die Schwellen anderer Lektüren geführt. Auch Texte, in denen die Erfahrung von Ekel und Widerwillen bei der Lektüre, wie bei American Psycho von Bret Easton Ellis oder gerade letzthin bei Heinz Strunks Der goldene Handschuh, befördern die Ausbildung eines Verhältnisses zur Literatur, die eben nicht nur Begleitung des Lebens, sondern Lebensinhalt sein kann und dann wie ein Partner, eine Partnerin wahrgenommen sein möchte und ebenso reagiert. Im eigenen Leseverhalten drückt sich dies dann aus. Es gibt Phasen der Entfernung und Annäherung, Phasen der Ich-Bezogenheit und Öffnung nach außen. Das Lesen von Bildern ist die wahrscheinlich älteste Art der Lektüre. Es ist das Erschließen des direkt vor Augen Liegenden und korrespondiert schon allein, um unmittelbare Orientierung schaffen zu können, mit unserem Gehirn. Gerade letzthin habe ich ein Bild der Stickkünstlerin Daniela Hoferer erworben, das wir zu erahnen komplett gestickt ist. Diese Künstlerin klagt die Flut der Bilder in den Medien und durch die Medien an und verteidigt die Souveränität ihres Geistes durch den langsamen Prozess des Stickens einzelner Bilder aus den Medien, die sie großflächig kollagiert. Es entstehen, auch aufgrund der verschiedenen angewandten Techniken, Überlagerungen der Bilder, wieder Überlagerungen der Eindrücke und doch entsteht ein Werk, das in der Gesamtansicht von der vergangenen Zeit berichtet, die zwischen dem Erscheinen der Bilder und ihrer Verstetigung durch Nadel und Farben liegt. Mehr noch als der Pinselstrich kann die Nadel, die im wahrsten Sinne transzendent arbeitet und von der negativen, unsichtbaren Rahmenrückseite ins Sichtbare, also ins Positiv arbeitet, Details erkennen lassen. Der Faden glänzt, ist matt, je nach Lichteinfall. Alle Bilder erhalten Plastizität und eine enorme Aufladung an Kraft durch die Zeit, die ihnen gewidmet wurde. Achtens, und dann ist es auch gleich vollendet. Ameibomai, ich wende mich. Die griechische Vokabel, von mir brav erlernt ab dem 9. Schuljahr, erklärte mir die Herkunft des Wortes Amöbe. Diese Verständnishilfen haben mich sehr zugänglich für die Sprachspiele und gedanklichen Verknüpfungen der Künstler des Hip-Hop gemacht. Meine Magisterarbeit schrieb ich über das Phänomen of Tricksterism in Hip-Hop. Trickstertum, proteusche Muster in Erscheinen und Verhalten faszinieren mich. Dass ein Rapper über das reine sprachliche Großtun als Stilmittel Braggadocio genannt, sich mit der Zeit als ein Überwesen neben seiner Person darstellt, dabei aber an Wurzeln anknüpft, die uralt sind und zum Teil aus den Griot-Traditionen Afrikas gespeist werden, ist ein Phänomen großer kulturgeschichtlicher Komplexität. Und die Beschäftigung nicht-afroamerikanischer Künstler mit dem Hip-Hop hat erstaunlicherweise Hilfestellung für eine Wegbereitung des schwarzen Hip-Hop, für eine Wegbereitung des schwarzen Hip-Hops gesorgt. Die Beastie Boys waren eine der ersten und erfolgreichsten Hip-Hop-Bands und stammten aus New York City. Mit dem Tod des Rappers Adam Yauch, alias MCA, im Mai 2012 löste sich die Band auf. Diese weißen Musiker imitierten und adaptierten und erweiterten den Kanon des Hip-Hop, die ersten weißen Trickster in einer schwarzen Musikwelt. Die Möglichkeiten schienen 2015 noch unendlich. Mit der Wahl des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten wird sehr vielen dieser fruchtbaren Entwicklungen ein Schock versetzt. Weil soziales Engagement, künstlerische Entwicklung, Bildung, vor allem Bildung, eher der politischen Linken, also den Demokraten, zugeordnet werden. Aber vielleicht ist Donald Trump auch so ein Wechselwesen, wie es die Amöbe ist. Vielleicht gibt es eine Überraschung. Nach der Einmeldung vom Mauerbau zwischen den USA und Mexiko von gestern bin ich allerdings skeptisch. Vielleicht habe ich mit dem einen oder anderen gewählten Beispiel einen ungewollten oder schöner, ungeahnten literarischen Grenzübertritt bei Ihnen beschert. Alle Beispiele stehen stellvertretend für hunderte andere, die ich hätte wählen können, denn wie das Totemtier der amerikanischen Hip-Hop und damit Trickster-Bewegung ist das Lesen und das Leben mit dem Lesen wie ein Hasenlauf, voller Wendungen, ständig Haken schlagend. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.